Geschichte der Radical Reformers von 1780 bis 1832. Siebter Abschnitt. Es scheint unbegreiflich, wie eine solch elendige Geschichte passieren konnte. 80.000 Menschen, Männer, Weiber und Kinder, unbewaffnet und in der größten Ordnung, sammeln sich auf einem freien Platz mitten in Manchester, um einigen Rednern zuzuhören, die eine Petition an den Regenten vorzuschlagen beabsichtigen, in der man den erbärmlichen Zustand des Landes auseinandersetzen will, ohne dass man vorher, wie es das englische Gesetz gebietet, den Riot Act vorgelesen hat, erlaubt der Magistrat dem aus Freiwilligen bestehenden Corps der Yeomanry, welches in seinen Reihen die ersten Bürgersöhne der Stadt zählt, mit gezogenen Säbeln über die Versammelten herzufallen. Und diese Versammelten, 80.000 an der Zahl, geben auch sofort nach und machen, wenn auch nicht imstande, der Yeomanry mit gleichen Waffen begegnen zu können, selbst nicht einmal den Versuch, sie bloß durch ihre Masse zu erdrücken, sie vom Sattel zu reißen, sie zu steinigen, sondern stieben auseinander, fliehen, lassen sich Köpfe und Schultern spalten, lassen ihre Frauen und Kinder von den Hufen der Pferde zerstampfen und wälzen sich in ebenso großer Unordnung aus der Stadt, wie sie eben noch in geregelten Zügen hineinrückten. Man begreift im ersten Augenblicke weder die Brutalität des Magistrats und der Yeomanry noch die Feigheit der Menschen, die sich zu dem Meeting einfanden. Erst dem aufmerksamen Beschauer muss es einleuchten, dass ein solcher Vorfall überhaupt nicht bloß möglich, sondern dass er durch die damaligen Zustände Englands gewissermaßen bedingt war. Die Mittelklasse Englands, die im vorigen Jahrhundert noch politisch unbedeutender und obskurer Haufen, hatte sich durch die Entwicklung der Industrie und durch die immer größer werdende Ausdehnung des Handels schnell zu einer prächtigen, Geld- und Intelligenz besitzenden Partei emporgeschwungen. Der alte Grundaristokratie gegenüber, anfangs noch ziemlich furchtsam und demütig, hatte sie lange darauf verzichtet, einen anderen Einfluss im Staate auszuüben als den, welche das Resultat ihrer zufälligen Beschäftigung mit sich brachte. Und wagte sie es wirklich einmal, in dem allmählich erwachenden Bewusstsein ihrer sozialen Rechte auf die Gesetzgebung direkt einwirken zu wollen, da fühlte sie gewöhnlich noch ihre kaum begonnene Selbstständigkeit, ihre wenige Gewandtheit, diesem Drange auf geeignetem Wege Luft zu machen, in so hohem Grade, dass sie sich unwillkürlich auf die Masse des Volkes, auf die Arbeiterwelt stützte, um durch diesen massenhaften Hintergrund ihre unvollendete Kraft doch in etwa furchtbar erscheinen zu lassen. Befangen in einer gewissen Naivität, welche darin ihren Ursprung hatte, dass die aus der plebejischen Arbeiterwelt kaum hervorgegangene Mittelklasse der ersten noch nicht mit zu den großen Prätensionen entgegentrat, gingen daher Fabrikherren und Fabrikarbeiter in ihrer Opposition gegen das Gouvernement viele Jahre lang treulich Hand in Hand, indem sie sich trotz aller Privatstreitigkeiten gewissermaßen als Freunde betrachteten. Erst als jene große und entsetzliche ökonomische Wahrheit, dass nämlich unter den jetzt bestehenden Weltverhältnissen der Arbeiter gleich einem leblosen Artikel rein von der Nachfrage und Zufuhr abhängt, sich immer schärfer in den Leiden des Proletariats ausprägte, als es in jeder Katastrophe der Entwicklung des Handels immer deutlicher ans Licht trat, dass die Konkurrenz den Industriellen zwingt, in fast allen Fällen ein dem Arbeiter durchaus nachteiliges Ziel zu verfolgen, und als die Arbeiter endlich in einem immer häufiger werdenden Auflehnen gegen ihre Herren zeigten, dass sie über diese Wahrheiten auch vollkommen zum Bewusstsein gelangt waren, da löste sich mit der bisherigen Freundschaft auch die brüderliche Opposition gegen das Gouvernement. Es gestalteten sich allmählich zwei bestimmtere Parteien, die Partei der Mittelklasse und die Partei der Arbeiter, von denen die erstere nur die Aristokratie, die zweite die Aristokratie samt der Bourgeoisie zu überwinden strebte, von denen die erstere den Namen Reformers, die zweite den Namen Radical Reformers annimmt. Und zwar von Zeit zu Zeit ihre Kräfte wieder für einen Augenblick vereinigen, wenn es gilt, den gemeinsamen Feind, die Aristokratie, niederzuschmettern, die sich aber sofort wieder feindlich gegenüberstehen, sobald diese Kampagne beendigt ist. Das Gemetzel von Peterloo ist gleichsam der Moment, wo diese Trennung förmlich und feierlich vor sich geht. Die Säbel der Manchester Yeomanry zerhauen das letzte Band, was mit der alten Unbefangenheit und Gewohnheit die beiden Parteien bisher umschlungen hielt. In Manchester ist es, wo dies vor sich geht, gerade in der Wiege alles industriellen Lebens, gerade in dem Zentrum der englischen Fabriktätigkeit, gerade in der Metropole der neu entstandenen industriellen Aristokratie. Nicht die Husaren, nicht die Söldner des Gouvernements sind es, welche in das Volk einhauen. Nein, die Yeomanry, dies aus der industriellen Aristokratie gebildete, wohlbewaffnete und wohl einexerzierte Korps ist es, welches die Sporen einsetzt, die Zügel verhängt und Weiber und Kinder niedersäbelt. Nicht ein General der königlichen Truppen, nein, ein von der Bourgeoisie der Stadt erwählter Magistrat nimmt alle Verantwortlichkeit auf sich und gibt das Signal zu dem infamsten Schlachten, welches die neuere englische Geschichte aufzuweisen hat. Diese Umstände sind bezeichnend. Sie erklären nicht allein die Vorfälle des Augenblicks, sie erklären die ganze fernere Entwicklung der beiden Parteien. Die Bourgeoisie überlief ein kalter Schauder, wenn sie sah, mit welchem Eifer sich die Arbeiter der Parlamentsreform annahmen. Sie schaute in die Zukunft und sie zitterte, wenn sie daran dachte, dass diese Massen vielleicht einst zu legislativer Gewalt kommen möchten. Man stand sich am Ende noch besser bei einer Allianz mit der alten Aristokratie als bei einer engen Gemeinschaft mit dem Proletariate. Die Flut des Volkes musste erst in eine Dämme zurückgetrieben werden. Die Radical Reformers mussten vernichtet werden, damit die Reformers zu ihrem Zwecke gelangten. Und die Yeomanry zog ihre Säbel. Sie erstaunte vor ihrer eigenen Kühnheit, als sie 400 Tote und Verwundete am Boden vor sich liegen sah. Das war resolut, das war tapfer gewesen. Die Schlacht von Peterloo nannte man den heißen Tag. Wellington hatte sich unterstanden, den Adler Frankreichs in den Staub zu treten. Die Manchester Yeomanry fiel über wehrlose Menschen her. Das war noch größer, noch gewaltiger. Die guten Fabrikanten und die Komtoristen wurden bange vor ihrer eigenen Courage. Sie freuten sich, als die Husaren, die Artillerie und das Fußvolk des Gouvernements auf die Walstatt drückten und ihre Stelle einnahmen. Sie ritten nach Hause, stellten die Pferde in den Stall, zogen die Uniform aus und freuten sich, dass sie mit heiler Haut davongekommen waren. Auf der Börse, heißt es in den Zeitungsberichten jener Tage, lässt sich kein Mensch sehen. Die Comptoirs sind geschlossen, Fenster und Türen der Häuser bleiben verriegelt und nur wenige Kramläden sind geöffnet. Was nun die Untätigkeit der Arbeiter bei dem ganzen Vorfalle angeht, so kann man sich dieselbe außer der Schwierigkeit, in der sich eine von Weibern und Kindern beengte, auf einem umschlossenen Raume eingepfechte Menschenmasse befand, den Angriff der Yeomanry sofort zurückzuschlagen, nur daraus erklären, dass den englischen Arbeitern einesteils jene den Franzosen so eigentümliche Fertigkeit des Volkswiderstandes dadurch abgeht und dass andernteils das Unverhoffte des ganzen Vorfalls einen so entsetzlichen Eindruck auf die Gemüter machte, dass man eben im eigentlichsten Sinne des Wortes den Kopf darüber verlor und deswegen nur in der schmählichsten Flucht sein Heil suchte. Das Letztere ist wohl als der Hauptgrund anzunehmen. Einem Mangel an Mut und Energie kann man die Sache gewiss am wenigsten zuschreiben. Die englischen Arbeiter haben es in ihren tausend und abertausend Kriegen mit den Industrieherren, bei denen sie sich aller Mühseligkeiten und Entbehrungen unterzogen, nur zu sehr bewiesen, was sie zu leisten imstande sind. Nur das Unerhörte, dass in einem Lande, wo seit Jahrhunderten kein mit den Waffen von der Hand geführter Parteikampf vorfiel, dass in Manchester, wo Fabrikherren und Fabrikarbeiter zwar in einige Privatstreitigkeiten verwickelt, doch bis zur Stunde noch gemeinsame Sachen gegen das Gouvernement gemacht hatten und dass gerade in dem Augenblick einer friedlichen Beratung der Wohlgerüstete über den durchaus Wehrlosen herfiel, das allein schien jene Unglücklichen gewissermaßen momentan zu versteinern. Das machte sie für den Augenblick zu total Besiegten. Man wusste, dass die reformierende Bourgeoisie mit den radikal reformierenden Arbeitern in manchen Punkten nicht übereinstimmte. Man ahnte selbst, dass sie im entscheidenden Augenblicke die Arbeiter vielleicht im Stich lassen würde. Aber man hatte nicht daran gedacht, dass sie sich mit einer solchen Brutalität, mit einer solchen Bestialität so plötzlich zwischen Volk und Aristokratie drängen würde. Daher jener allgemeine Schreck, jenes Entsetzen, jene wilde Flucht nach den entferntesten Stadtvierteln, nach den umherliegenden Dörfern, wo man freilich zuletzt aus seinem Erstaunen erwachte, wo man freilich zuletzt nach Sensen, Äxten, Piken und so weiter griff, wo man aber auch mit der Zeit der Bewaffnung die Gelegenheit verpasste, um das inzwischen von den königlichen Truppen besetzte Manchester noch nachträglich wirksam angreifen zu können. Es war geschehen. Das Blut der Arbeiter war geflossen. Wer weiß es, ob die englische Bourgeoisie nicht eins versuchen wird, diesen entsetzlichen roten Fleck mit allen ihren Tränen aus dem Buch der Geschichte wieder fortzuwaschen. Das Gouvernement, weit davon entfernt, den eigentlichen Zusammenhang des Vorgefallenen auch nur im geringsten zu untersuchen, ging sogar so weit, nach einem vorhergehaltenen Kabinett-Council ein offizielles Danksagungsschreiben an den Magistrat in Manchester auszufertigen, in welchem man die so schnell und energisch geleistete Hilfe rühmend anerkannte. Man wäre vielleicht noch weitergegangen, wenn die Demonstrationen der Radikalen nicht bald eine so drohende Gestalt angenommen hätten, dass man unwillkürlich vor jedem kühneren Auftreten zurückschrecken musste. Aus diesem Grunde verwandelte man auch wohl die gegen Hunt und seine Kollegen erhobene Anklage wegen Hochverrat in die einer Konspiration, was die Sache sehr zugunsten der Gefangenen stellte. Nach einem 10-tägigen Verhör verurteilte man sie indes dennoch zu einer Gefängnisstrafe von 1 bis 2 Jahren.